So, ihr Lieben, jetzt, na, so ein Projekt ist es gar nicht, aber wir gehen jetzt weiter, heute in diese Predigtreihe, 2. Timotheusbrief. Jetzt ist für mich immer ein bisschen schwierig, wir hatten jetzt schon, ist jetzt heute der 3. Gottesdienst, wenn man nicht genau weiß, wer war schon mal da, wer war nicht da, wer hat jetzt die Reihe so bisher mitbekommen. Dieser 2. Timotheusbrief, ich möchte mit diesem Vers heute Morgen starten. Das sagt Paulus zu Timotheus: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und es hat sehr wohl etwas zu tun mit dem, was wir auch gerade gefeiert haben, wo Paulus, der einfach so am Ende seines Lebens steht, der gerade wohl in Gefangenschaft in Rom ist, der eigentlich mit seinem baldigen Tod rechnet, seinen Ziehsohn, seinen geistlichen Sohn Timotheus ermutigen möchte durch diesen 2. Timotheusbrief. Aber nicht nur irgendwie ermutigen möchte, sondern wirklich fundamental ermutigen möchte, ihn stärken möchte in seiner Berufung, in die er lebt. Und da ist dieser Vers, das fasst so ein bisschen auch der 2. Timotheusbrief auch mit zusammen, wo Paulus etwas zum Ausdruck bringt: Du mein Kind, ja, der ich dich von Herzen liebe, sei stark. Aber jetzt nicht nur in deiner eigenen Kompetenz, nicht nur in deinen eigenen Möglichkeiten, sondern eben in der Gnade Jesu Christi. In dieser Gnade. Gnade ist immer Befähigung. Wir haben letztes Mal, meine ich, so aufgehört, wo es heißt, an Timotheus: Halte fest, zu dem du berufen bist, durch den Geist, der in dir lebt. Das ist diese Gnade. Und letztendlich, und es war immer so, auch für uns immer wieder der Transport: Was heißt es für dich, für dich, für dich, für mich in dieser Situation? Was heißt es für mich? Bin ich gerade in einer Phase, wo ich Ermutigung brauche, wo es darum gilt, festzuhalten in meiner Rolle, dort, wo Gott mich hineingesetzt hat? Ich glaube, der Timotheusbrief, wir haben übrigens am Freitagabend eine ganz tolle Gemeindebibelschule gehabt mit Tobias Krämer über die Pastoralbriefe, Titus, beide Timotheusbriefe. Das war auch nochmal so eine Gesamtschau, lohnt sich echt, steht glaube ich bald auf der Homepage, kann man sich gerne auch noch nachhören. Ich möchte ganz kurz, denn bei Fernsehserien ist ja immer so, wenn dann Serie und dann erster Teil, zweiter Teil, da kommt so ein ganz kurzer Rückblick, das möchte ich ganz kurz machen, geschwind so eine Zusammenfassung, was haben wir bisher gemacht? Und ich habe es immer mit diesen drei Aussagen, die Paulus an Timotheus richtet. Und die erste war, das war die erste Predigt: Erinnere dich. Hier auch, wir haben uns vorher erinnert an dem, was Christus für uns getan hat und gewirkt hat. Und wo Paulus zu Timotheus sagt: Timotheus, erinnere dich. Hey, du bist nicht allein auf der Welt. Kennt ihr das manchmal, wenn es einem wirklich ganz dreckig geht? Elia ging das mal so, dem ging es richtig dreckig und hat Gott geklagt, sagt: Ich bin jetzt noch der Einzige, der hier irgendwie, ja, mit dir unterwegs ist, ich armer Tropf, und Gott spricht zu ihm und sagt: Nee, es gibt nur 700 andere. Ja, da hat man manchmal so Scheuklappen, wenn es einem dreckig geht. Kennt ihr das? Wenn es einem manchmal dreckig geht, hat man einfach so Scheuklappen und nimmt gar nicht mehr wahr. Und da tut Paulus eigentlich das eine: Er rüttelt so ein bisschen sanft oder auch nicht ganz so sanft an den Rippen von Timotheus und sagt: Timotheus, du bist mein geliebter Sohn, ich bete für dich. Du kommst aus einer Familie mit einem wunderbaren geistlichen Erbe, das sind wir eingegangen, Mutter, Großmutter waren gläubige Frauen, wo Timotheus viel auf sich oder rein sich selber annehmen durfte. Du hast eine wunderbare Berufung mit heiligem Ruf. Paulus sagt zu ihm: Ich habe Hände aufgelegt auf dich und habe dich berufen. Hey, das ist nicht nur irgendwie ein Job, in den du reingeraten bist. Du hast einen heiligen Ruf, ist auf deinem Leben. Mach dir das mal bewusst. Und die größte Ermutigung, mit dem hat auch Tobias Krämer die Gemeindebibelschule abgeschlossen, oh, jetzt bin ich schon zu weit gegangen, war: Der Geist Gottes lebt in dir. Der Geist, der, nochmal Wiederholung, der Geist, welcher Geist lebt in dir? Der? Also nochmal. Der Geist, der, das ist schon ein zentraler Bibelvers, müsst doch wissen, in was in uns lebt, oder? Also ich möchte gern wissen, was in mir, manche Sache, so, wie soll ich sagen, wo man dann, ja, das ist kein gutes Beispiel. Also, ich möchte doch wissen, Geist, also was lebt in mir? Die Bibel sagt ja, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Dann muss ich doch wissen, was lebt denn in mir? Und dann sagt Paulus: Timotheus, der Geist, der, nochmal, Liebe, Kraft und Besonnenheit. Besonnenheit heißt so Nüchternheit, die Weisheit, das hat was mit Weisheit zu tun. Der Liebe, Kraft, Weisheit, das ist für mich auch der Ausdruck von Reich Gottes. Liebe, Weisheit, Kraft, dieser Geist lebt in dir. Geht es nicht weiter darauf ein? Dann, das, also erste Thema war erinnere dich. Zweite Thema, letzter Sonntag war bewähre dich. Wo Paulus Timotheus sagt, rechne einfach mit Widerstände und dann sei bereit zu leiden. Sei auch bereit zu leiden. Zieh nicht gleich dich zurück. Es gehört dazu, Herausforderungen. Das macht Kostbarkeit von Berufung. Du kannst das eine nicht haben und das andere, ich sag mal, das eine nicht leben und das andere dann nicht haben wollen. Das heißt, wenn du in deiner Berufung lebst, das sagt Jesus schon auch und Jesus hat es selber erlebt, dann werden Widerstände kommen. Sei bereit, aufgrund der Kostbarkeit einer Berufung zu leben, auch zu leiden. Und was war die große Aussage, wo Paulus sagt, schäme dich ja nicht. Was? Des Evangeliums. Weil es so eine Kostbarkeit ist. Und da, was ist das Evangelium? Ich mache es echt ganz kurz, weil ich die Woche das gelesen habe, in meinem Kalenderblatt auf dem Klo. Da war dieser Vers, der ist gerade Hesekiel durch. Und als ich das gelesen habe, das ist eine große Kritik Gottes an die Leiterschaft der damaligen Zeit. Und als ich das gelesen habe, war, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. So, das ist nicht Evangelium. Und dann, warum ich es euch jetzt sage, jetzt seht mal der Vergleich. Ich finde den Hammer, mich begeistert der. Zack. Wahre Evangelium, Jesus Christus spricht in der Antrittsrede, da macht er deutlich, was ist mein Auftrag, was tue ich. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Jetzt im Vergleich zu Hesekiel, arme gute Botschaft verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen. Blinde, dass sie wieder sehen, zerschlagen in Freiheit, auszurufen, ein angenehmes Jahr, das ist das Erlassjahr, das Gnadenjahr des Herrn. Das ist Evangelium. Amen. Hey, wir brauchen ein Verständnis von Evangelium. Überall dort, wo Armen gute Botschaft, was heißt denn das? Bridge of Hope, wo Menschen Hoffnung bekommen, dort ist Evangelium. Wo Menschen gefangene Freiheit, wo Menschen in Zwänge, in Bürden und unter der Macht der Sünde leiden und zack, Freedom, Freiheit da ist, dort ist Evangelium. Wo zerschlagene Menschen, die niedergeschlagen sind, die fertig sind, wieder emporsteigen und dann auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist Evangelium. Leute, da brauchen wir ein Verständnis. Das fand ich auch klasse vom Tobias Krämer bei der Gemeindebibelschule, wo er sagte, in den ganzen Pastoralbriefen geht es neben Ermutigung von Timotheus und Titus eigentlich darum, dass er sagen will, wenn das Evangelium nicht inkarniert, das heißt Fleisch wird, konkret wird, wenn nicht diese Dinge einen Ausfluss haben in deinem Leben, dann hast du das Evangelium noch nicht begriffen. Wenn dieses Evangelium, da können wir tausendmal über Evangelisation und Evangelium reden, wenn diese Dinge in unserer Gemeinde keinen Raum haben, ich übertreibe, ja, nur dass es versteht, aber dann haben wir das Evangelium noch nicht begriffen. Das Evangelium ist nicht bla bla in Worten, sondern das wirkt sich transformatorisch in deinem und meinem Leben aus. Amen. Ja, wenn ich zu laut bin, dreh ich mir ein bisschen runter. Also, das war jetzt eigentlich nur der Rückblick. Jetzt fokussiere dich, das ist heute. Erinnere dich, bewähre dich, heute jetzt fokussiere dich. Ihr seht diese Eule, die sich fokussiert. Ja, die guckt genau, wo ist die Beute? Die muss sich fokussieren. Und das macht Paulus Timotheus deutlich. Fokussiere dich. Ich glaube, einer der größten Frusterlebnisse, spreche ich von mir, ist, ich gehe morgens ins Büro, weiß, ich sollte was Wichtiges tun und ich verzettle mich durch den Tag hindurch, irgendwas mache, Mails und dann das noch, dann fällt mir das noch ein, irgendwie Telefonate oder sonst was und dann ist der Tag rum und ich gehe wieder heim und merke, ich habe nicht das geschafft, was ich hätte schaffen sollen. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Man nennt es einfach eben Verzettelung. Man verzettelt sich, man hat nicht fokussiert gelebt. Und es ist ein Riesenfrust, weil deine Kraft geht ja trotzdem raus. Wir haben nur, darum geht es beim Fokussieren, auch das nochmal vorab, jeder von uns hat eine begrenzte Form von Power, von Kraft. Schau auch so, da hat Gott auch, gell, wir haben gewisse Grenzen. Die Leute, die ständig über Grenzen gehen, sind landen irgendwann mal im Burnout, weil sie ihre Grenzen auch nicht sehen und respektieren. Wir haben nur ein gewisses Kontingent auch an Kraft. Und darum geht's, wo Paulus sagt, Timotheus, setz deine Kraft für das Entscheidende ein. Ich habe mal von einem Gemeindeberater das gehört, dieses Wort. Weißt du, ob ihr das schon mal gehört habt? In der Unternehmens- oder von Führungskräften, da ist eine Kompetenz, hängt man, also es hat wirklich eine ganz große Wichtigkeit und die nennt man Reduktionskompetenz. Das hast du schon mal gehört. Das heißt, von dem vielen, was auf eine Führungskraft reinströmt, das ist die Fähigkeit zu gucken, von dem vielen, was ist wirklich, auf was reduziere ich mich? Was ist jetzt wirklich das Entscheidende? Und darum, was ist jetzt wieder? Ah, ich drücke nebenher, gell? Oh Leute, das muss ich noch lernen. Das lerne ich noch. Und genau darum geht es auch Paulus und auch für uns. Ich glaube, in der Welt, in der wir leben, wo so viele Einflüsse sind, so viel auf uns reinströmt, oder auch als Gemeinde, immer wieder so, ich bin oft auch immer auf Konferenzen, ah, die Idee, und das ist alles nicht schlecht, aber jemand sagte mal, manchmal ist das Gute das Feind, der Feind vom Besten, das heißt, dass wir manchmal Dinge einfach tun, die schon irgendwie gut sind, aber das ist nicht der Fokus, und ich glaube, ein Leben in Kraft, und das hat Paulus gelernt in seinen Jahren, und das will er an Timotheus weitergeben, ist mit dem viel, was reinkommt, immer wieder dies zu erkennen, sagen, da setzt den Fokus, da ja, achte besonders darauf. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch in der Predigt die zwei Dinge gegenüberstellen, wo Paulus sagt, da investier Kraft rein, da lohnt sich, da buttere rein. Und bei den anderen Dingen, wenn die anderen meinen, das wäre wichtig, dann lass die machen, aber halt dich da ja raus. Das sagt ein geistlicher Vater, halte dich da ja raus. Das ist was Paulus sagt, 2. Timotheus 2, Vers 2. Das ist eine klare Fokusanweisung für Timotheus. Also wir sind jetzt dabei, auf was soll er sich fokussieren? 2. Timotheus 2, Vers 2 heißt es, was du von mir gehört hast, das sollst du auch an andere weitergeben, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Anscheinend ist es ein Fokusauftrag für Timotheus, für dich, für mich. Hier geht es darum, wo Paulus sagt, das, was du von mir empfangen hast, such dir Menschen, nimm wahr, frage Gott, in welche Menschen kannst du investieren? Welche Menschen kannst du einen Input geben mit dem, was Gott dir gegeben hat? Behalt ja nicht alles für dich. Deine Fähigkeiten, deine Lebenserfahrung, eben Kompetenz, dein biblisches Wissen, das, was du an geistlichen Erfahrungen gemacht hast, wo Paulus zu Timotheus sagt, oder auch das, er spricht ja auch vom Evangelium, das wahre Evangelium, such Menschen, und dass sie es verstehen und dann wirklich andere wieder lehren. Leute, das nennt man Timotheus-Prinzip. 2. Timotheus 2 ist echt ein super Vers zum sich merken. Stimmt's? 2, 2, 2. 2. Timotheus 2, Vers 2. Nächsten Sonntag frage ich euch den Vers. 2. Timotheus 2, Vers 2. Such dir Menschen. Und jetzt ist so diese Frage, warum war das für Paulus so wichtig? Genau, das war noch, darüber werde ich nächste Woche, weil ich gemerkt habe, ich kann heute nicht alles da reinpacken. Das war noch andere wichtige Anweisung an Timotheus. Neben diesem such dir Menschen, die du investierst, war die andere klare Anweisung, schneide das Wort gerade. Ja? Weil es das Wort Gottes ist. Da werde ich aber es heute eher mal ein bisschen draußen lassen. Nächste Woche denke ich nochmal da was dazu sagen. Aber er sagt, Timotheus, darauf soll dein Fokus sein. Wir müssen verstehen, guck mal dieses Bild, nur mal als Schaubild mal an. Das ist Prinzip der Multiplikation. Hier steht einer, Paulus zum Beispiel, oder jetzt Timotheus. Und der Timotheus sucht sich drei Leute, denen mit dir investiert, wo er die Dinge reingibt. Und die, da heißt es ja, das soll ja weitergehen. Die sollen sich wieder Leute suchen. Und dann bist du plötzlich, am Anfang war es einer, hier sind schon mal sieben. Und wenn man sich das noch weiterdenkt, das ist dynamische Gemeinde. Das ist das, was kraftvolles Reich Gottes Verständnis ausmacht. Warum ist es nicht nur eine splinige Idee? Weil Jesus Christus selber den Fokus drauf gesetzt hat. Ich sage immer wieder, was sind die drei Hauptjobs gewesen, die Jesus getan hat während seinem irdischen Leben? Was würdet ihr sagen? Das, was wir gerade hier gefeiert haben, also das Heil, ja, er ist gekommen zur Rettung für alle Menschen, also ja, sein Sühnetod, das Heil am Kreuz, Kreuz und Auferstehung. Er ist gekommen, sagt er mal, ich bin gekommen, um den Vater kundzutun. Also eine Offenbarung, ein Hebräerbrief heißt es mal, Gott hat viele Propheten geschickt, aber in der Ende der Tage hat er seinen Sohn gesandt und er war der Abdruck seines Wesens. Also das war der zweite Job von Jesus. Er hat den Vater offenbart in seinen Lehren, in seinen Predigten. Nochmal ein anderes Verständnis, weil er, ja, wer sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Es ging Offenbarung des Vaters. Aber das dritte war, dass er in 12 Männer ganz besonders investiert hat. Er hat genau dieses Prinzip angelebt und hat gesagt, ich werde in diese 12 Männer investieren. Und wenn man die Evangelien liest, er hat manche Mühen damit gehabt. Er war manchmal genervt. Ich weiß nicht, ob er manchmal dachte, habe ich echt die Richtigen gewählt, ja, oder sonst irgendwie. Aber er hat sich in sie investiert. Und warum sitzen wir heute hier in Kirchheim? Weil diese 12, nee, Judas nicht, diese 11, dann ihren Job auch gemacht haben, weil sie sich wieder Menschen gesucht haben und befähigt haben. So hat sich das Evangelium ausgebreitet. Und jetzt, was hat es mit dir und mit mir zu tun? Ich frage jeden Einzelnen von uns, besonders die, die schon länger so ein bisschen mit Jesus unterwegs sind. Hast du schon mal bewusst, ich glaube, wir tun das unbewusst häufig, dass wir in Leben auch reinsprechen, das tun wir immer wieder, ja? Aber bewusst auch, ist es ein Fokus auf deinem Leben, dass du sagst, ich will mich multiplizieren. Bisschen falsch ausgedrückt, es geht nicht darum, dich zu klonen, ja? Also, das wäre eher so etwas, Leute in ein Korsett zu bringen. Das wollen auch manche, ja, wo, da gibt es ein tolles Beispiel bei Generationen, bei David und Saul, wo David gegen Goliath kämpft und dann kriegt er die Rüstung von Saul und er sagt, darin kann ich nicht kämpfen. Ja, das ist jetzt nicht meine Art. Also es geht nicht darum, um alles genau gleich zu machen, aber hier geht es darum, um geistlich zu sagen, das ist ein Fokus auf mein Leben. Ich will nicht am Ende meines Lebens nur ein dickes Bankkonto haben oder mein abgesichert haben oder alles sonst Schäfchen im Trockenen und so weiter. Und Gesundheit, man sagt ja immer irgendwie, das Wichtigste ist Gesundheit und so weiter. Nicht nur diese Dinge, sondern dass du am Ende deines Lebens sagst, ich habe einen positiven Einfluss auf Leben genommen. Ich investiere in Leben und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und sagen, mach das neu zu deiner Prio, weil das ein Reich-Gottes-Prinzip ist. Such dir vielleicht eins zu eins jemand, überleg dir mal, auch an uns alle als Leiter, zum Beispiel auch hier in der Gemeinde, es geht nicht nur darum, mit unseren Leuten unterwegs zu sein und zu gucken, dass der Laden läuft und dass wir Programme schmieden, sondern es geht darum, in die Persönlichkeit, in den Glauben, in das Herz von Menschen hinein zu investieren. Wir suchen, ich sage das jetzt hier ganz konkret, wir machen immer 14-tägig Jüngerschaftskurs für unsere Asylgeschwister. Wir reden immer von Integration. Leute, ich öffne jetzt hier mal mein Herz, ich denke, dahinter sitzen ein paar. Das ist okay, wenn wir den Jüngerschaftskurs machen. Und es ist auch gut, wir lehren da und es wurde übersetzt und wir reden ein bisschen da. Aber ich und dann mache ich denen gar keinen Vorwurf, aber ich habe den Eindruck, sie gehen da raus und ja, sehen ihre Challenges, haben keine Wohnung, stehen kurz vor der Abschiebung, wissen nicht richtig geistlich, wie soll ich damit umgehen. Oder wo wir mal kurz über Israel, wo Menschen einfach aus einem ganz anderen arabischen Background kommen und sagen, was hat es mit dem Israel zu tun, das verstehe ich überhaupt nicht. Da muss jemand da sein, der das ihnen erklärt. Aber das kann ich nicht in einer halben Stunde jetzt lehren, sondern wisst ihr, wie das geht? Ich sehe mich drum, dafür, da habe ich gesagt, das würde ich gerne mal neu in der Gemeinde bewerben, von so eins zu eins, wo Menschen sagen, ja, ich habe einen Ruf, ich möchte in eine Person investieren. Kommt auf mich zu, wenn der Herr heute zu euch redet. Sagt, ich kann mir das vorstellen, mich einmal im Monat mit jemandem zu treffen, ihm über zu hören, was seine Probleme sind, aber ich will auch etwas von dem, was Gott mir gegeben hat, weitergeben. Das Thema Generationen ist da noch entscheidend wichtig. Paulus war der Ältere und er hat wirklich in die nächste Generation investiert. Wisst ihr, was das ganz schlimm ist im Reich Gottes, in der Kirchengeschichte auch manchmal? Wenn die Generationen nicht miteinander connected sind, dann baut jede Generation ihr eigenes Reich, oder also ihr eigene Dinge. Versteht ihr, was ich meine? Und dann läuft es immer irgendwie parallel und man hat manchmal das Gefühl, man fängt wieder bei Null an. Gott will es eigentlich so, dass eine Vorgängergeneration etwas baut, wo eine nächste Generation drauf aufbaut. Und wo sie daran weiterkommen, wo wir dann sagen, ich jetzt als 51-Jähriger, die nächste Generation mit 26 oder 20 oder wie auch immer, die bauen hoffentlich schon ein Stück weit auf dem auf, in all ihrer Eigenständigkeit, aber sie bauen drauf auf und kommen dann nochmal in eine andere Dimension, wo ich vielleicht gar nicht reingekommen bin. Das nennt man Generationentransfer. David, Salomo, ein geniales Beispiel. David hat es so auf dem Herzen gehabt, den Tempel Gottes zu bauen. Und wir haben nicht die Zeit, da jetzt reinzugehen in die Bibelstelle, aber David hat so ein Herz dafür, dass Menschen, dass es einen Ort der Anbetung gibt. Und Gott sagt zu ihm, nee David, du hast so zu viel Blut anklebt in deinen Fingern und so weiter. Dein Sohn Salomo wird es machen. Und da ist David nicht sauer und beleidigt, Salomo soll das jetzt irgendwie machen, sondern, wenn man es nachliest, habe ich es gestern Abend noch nachgelesen, er sagt Salomo, ich gebe dir jetzt, ich glaube, da steht 100.000 Talente Gold, ich glaube sogar 1 Million Silber, müsst ihr mal nachlesen, und mit dem sollst du dann den Tempel bauen. David weiß, es ist jetzt nicht mein Auftrag, jetzt die Generation, aber er lässt einfach nicht Salomo nur machen, sondern er stellt ihm Ressourcen zur Verfügung, damit Salomo das leben kann, zu was er berufen ist. Weil das ist ein geistliches Prinzip, ich habe es auch noch nicht, glaube ich, in allen Dingen durch verstanden, aber das müssen wir wieder neu für uns in der Gemeinde ergreifen. Lebt nicht, wir sind nicht berufen, auch nur das Sonntagmorgen ist super, ja, und hier, aber dass wir unser Leben miteinander teilen, wir hatten mal kürzlich dynamische Gemeinschaft, aber dieses fokussiere dich, geht mal vielleicht nach dem Gottesdienst auf Herbert Glöckler und Annette Weil zu. Ihr sitzt da, könnt ihr mal kurz sitzen da nebeneinander. Wir haben mal miteinander gesprochen oder Annette hat mir ein Mail mal geschrieben und hat gesagt, da ist etwas entstanden zwischen, weiß nicht, wie viele Jahre ihr jetzt auseinander seid vom Alter her, 40 Jahre. Ja, das ist eine Generation auseinander. Und da hat Gott auch als Geschenk, ja, das ist manchmal auch nicht immer, wie soll ich sagen, ja, manchmal sucht man das, manchmal geschieht es einfach, ist Gnade, hat Gott euch zusammengeführt. Und Annette hat mir mal dann geschrieben, wie sie davon profitiert, aber der Herbert, glaube ich, profitiert da genauso davon, von diesem Miteinander-Generation, die tauschen sich miteinander aus. Annette erzählt ihre Dinge, wo sie gerade steht und der Herbert von seiner Lebensweisheit gibt da etwas rein und andersrum aber genauso, wo Annette etwas weiten kann in den Sichtweisen vom Herbert. Geht mal nachher, wenn wir Gemeindefest haben, noch auf sie zu. Redet mit ihnen. Leute, das ist mir so auf dem Herzen. Bitte nehmt das mit Fokus. Wir fokussieren das jetzt, heute. Prüft es nochmal in all eurem Workload. Ich weiß, jeder hat genug zu tun. Aber Timotheus hätte auch genug zu tun gehabt. Und dann lieber zu sagen, und mit dem schließe ich dann ab, kommt ihr schon mal nach vorne. Genau, Timotheus hätte auch genug zu tun gehabt. Aber für Paulus war das so ein wichtiges Prinzip. Was sagt er? Sonst wird die Gemeinde Ephesus, sonst wird es nicht stabil werden, wenn alles in dir hängt. Du musst dir die Leute suchen. Und dann hat er gesagt, damit du da Kraft hast, verschwende sie nicht. Das meine ich mit Fokus. Da gab es wohl in dieser Gemeinde, das hat Tobias Krämer auch bei der Gemeindebibelschule stark ausgeführt, in 2. Timotheus 2, Vers 14 heißt es, erinnere die Menschen daran und fordere sie auf, im Namen Gottes sich nicht mehr um Worte zu streiten. Solche Wortglaubereien sind nutzlos und schaden nur denen, die ihnen zuhören. Beteilige dich nicht an dummen, unreifen Auseinandersetzungen, die nur Streit auslösen. Das ist Klartext, oder? In der Gemeinde gab es wohl theologische Diskussionen, wo Paulus sagt, manche Diskussionen muss man auch führen, manchmal muss man biblisch auch ringen, aber es gab wohl auch gewisse Diskussionen, wo Paulus sagt, das führt zu nichts. Das hat Tobias auch ganz deutlich gesagt, man kann über manche Themen reden, zum Beispiel ist die Entrückung vor der Trübsalzeit oder nach der Trübsalzeit und da trennen sich manchmal Gemeinden oder sonst was über diese Frage. Wir werden sehen, wie es genau ist. Und dass es nicht so der Punkt ist und wo man sich auseinandersetzen kann mit vielen verschiedenen Dingen und dann geht Kraft verloren. Und da habe ich mich manchmal gefragt, in diesem Bild zu bleiben. Die große Frage ist für dich und für mich, welche Kämpfe soll ich kämpfen und welche eben nicht? Und der Feind, noch dieser Gedanke, der Feind, wenn er uns schon nicht von Jesus lösen kann, dann versucht er uns auf Kampffelder zu locken, die nur das eine haben. Mir Kraft zu rauben, Diskussionen dann zu führen, wo ich dann merke, am Ende, jetzt hat man irgendwie diskutiert, aber da werden wir wahrscheinlich nicht auf den grünen Zweig kommen. Das geht nicht richtig weiter. Und deshalb, hier, da ist sogar die dummen, unreifen Auseinandersetzungen. Er spricht da doch von Geschlechtsregister und Diskussion. Anscheinend war in der Gemeinde in Ephesus Leute, die wollten über alles irgendwie diskutieren. Und sein Fokus war, Timotheus, prüfe sehr genau, was bringt Leben hervor und wo muss ich auch mal sagen, diskutiert ohne mich. Da ziehe ich mich raus. Keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der in seine Armee aufgenommen hat. Paulus vergleicht es mit dem Krieg als Soldaten und sagt, ein Soldat fokussiert sich. Er darf sich nicht verstricken. Deshalb dieses Bild von diesem Spinnennetz, dieses Verstricken. Wo verstricken wir uns? In viele Dinge, gerade vielleicht auch in Sorgen, in andere Dinge. Und vergessen uns zu fokussieren. Lasst uns aufstehen und beten.